Vermutlich hat es wirklich jeder schon einmal im Leben erlebt. Die meisten wahrscheinlich zum ersten Mal in den Teenagerjahren, viele vielleicht auch mehrmals im Leben. Von was ich rede, das ist der Liebeskummer. Ein wirklich schreckliches und oft sehr schmerzliches Gefühl, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man es nicht selbst einmal erlebt hat. Trotzdem heißt es dann sehr oft von Freunden, Angehörigen oder auch von Eltern, von heranwachsenden Kindern, na gut, Liebeskummer gehört halt mal dazu. Der geht vorbei, da kommt eine neue Liebe. Also jede Menge kluger Ratschläge. Und für viele Menschen wird genau das wahrscheinlich auch passen. Liebeskummer geht vorbei. Eine alte Liebe vergeht, eine neue kommt oder man wird einfach alleine glücklich. Doch es gibt auch Menschen, und dazu zählen gerade junge Menschen, die kommen mit Liebeskummer nicht gut zurecht. Da ist das nicht einfach so eine Erfahrung im Leben, die man halt mal gemacht haben muss, sondern die leiden ganz außerordentlich unter dem Gefühl, dass eine Liebe nicht erfüllt wird, dass sie zurückgewiesen wurden, dass sie sich eben was anderes wünschen. In einem solchen Fall kann Liebeskummer dann auch einen krankhaften Wert bekommen. Im Englischen schaut man da offensichtlich ja genauer hin als wir Deutschen. Da heißt das Wort Liebeskummer Love Sickness. Da steckt sozusagen der Krankheitswert, den ein Liebeskummer erreichen kann, irgendwie schon drinne. Der Neurophilosoph, Psychiater und Psychotherapeut Professor Henrik Walter arbeitet und forscht an der Charité und hat sich unter anderem ganz intensiv mit dem Liebeskummer beschäftigt. Und zwar mit dem Liebeskummer, der ein Zustand ist, der nicht einfach nur vorbeigeht, sondern eben zu einer psychischen Belastung, zu einer psychischen Erkrankung vielleicht sogar wird. Mit ihm will ich heute im Podcast darüber reden, was Liebeskummer mit uns macht, wann zum Beispiel Eltern von Teenagern hellhörig werden müssen, ja, und was im Fall der Fälle bei Liebeskummer denn nun wirklich hilft. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin im Ressort Leben der Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz herzlich meinen Gast, Professor Henrik Walter. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Ja, Liebeskummer, ich habe es schon gesagt, es gehört irgendwie zum Leben dazu. Praktisch jeder macht diese Erfahrung mal und auch in diversen literarischen Werken und Filmen spielt Liebeskummer eine ganz, ganz große Rolle. Schon immer haben Menschen unter Liebeskummer gelitten. Er gehört zum Leben irgendwie eben dazu. Wie sind Sie dann als Psychiater darauf gekommen, sich anzuschauen, ob Liebeskummer halt eben nicht einfach nur ein Gefühl ist, was mal im Leben passiert, sondern tatsächlich auch einen Krankheitswert haben kann?
Ja, also zum einen habe ich mich damit beschäftigt, weil ich hier auch den psychiatrischen Konsil und Liaison-Dienst leite und damit sozusagen in den Rettungsstellen viel zu tun habe, wo Leute mit psychischen Krisen hinkommen und dort immer wieder auffällt, dass Leute sehr oft ein Beziehungsproblem haben oder Liebeskummer. Das ist der eine Hintergrund. Der andere Hintergrund, dass ich in meinem eigenen Umfeld und auch natürlich in meinem eigenen Leben damit zu tun habe. Und das Schöne an der Wissenschaft ist ja, wenn man sich für etwas interessiert, kann man sich dann auch wissenschaftlich damit beschäftigen und gleich versuchen, in seiner Arbeit auch umzusetzen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, jeder macht damit seine Erfahrungen. Das heißt, jeder kann sicher auch Anekdoten von einem eigenen Liebeskummer oder eben vom Liebeskummer von Freunden erzählen. Jetzt werden wir aber doch mal fachlich, mal weg von den Anekdoten und dass das das Leben schreibt. Was ist denn Liebeskummer aus Ihrer medizinischen Sicht und was für eine Krankheit ist es dann letztendlich?
Ja, also wenn man überlegt, was Liebeskummer ist, muss man einerseits mehr in die Psychologie gucken, weil sich die Psychiatrie damit eben fast überhaupt nicht beschäftigt. Aber Psychologen haben es getan, wenn auch nicht besonders viel, aber dennoch. Und in der sozusagen in der wissenschaftlichen Psychologie würde man Liebeskummer beschreiben als eine vorwiegend negative emotionale Reaktion. Häufig mit körperlichen Symptomen auf entweder eine nicht erwiderte Liebe, eine Trennung oder eine Bedrohung der Partnerschaft. Oder wenn man es in einem Satz zusammenfassen will, eine negative emotionale Reaktion auf romantische Zurückweisung. Das wäre die kürzeste Formel sozusagen, zu beschreiben, was Liebeskummer ist.
Mhm. Und aber was für ein Krankheitsbild steckt dahinter? Ist das dann eine Depression, eine Angststörung? Kann man es da auch unterordnen?
Naja, da kommen wir ja schon so sozusagen in das Zentrum der Geschichte. Ich sagte ja sozusagen eine negative emotionale Reaktion und dann kann man sich ja erstmal fragen, was denn eigentlich für eine Reaktion? Also erstmal deskriptiv, wenn man sich die psychologische Literatur anguckt, dann sind das im weitesten Sinne vier Symptomgruppen. Das eine ist tatsächlich Depressivität. Also Traurigkeit, das Gefühl, wie gelähmt zu sein, Einsamkeit, Angst vor dem Alleinsein, Gefühl der Ohnmacht. Das zweite sind körperliche Beschwerden. Die sind sehr ausgeprägt bei vielen Leuten. Also ein allgemeines Krankheitsgefühl, auch oft völlige Appetitlosigkeit, Erschöpfung, Müdigkeit und alle möglichen Sorten von Schmerzen. Das ähnelt sehr stark den körperlichen Beschwerden, Depressionen. Das dritte, und das ist dann wiederum sehr typisch für den Liebeskummer, sind Selbstzweifel. Das Gefühl, wertlos zu sein, nicht liebenswert zu sein, nie wieder glücklich zu werden und so weiter. Und das vierte wäre dann Wut. Das sind sozusagen als nochmal zusammengefasst Depressivität, körperliche Beschwerden, Selbstzweifel und Wut. Jetzt haben Sie natürlich die Frage gestellt, ist das denn eine Krankheit? Und da muss man Folgendes zu sagen, also dass die aktuelle psychiatrische Welt sozusagen das unter dem Begriff der sogenannten Anpassungsstörung einreiht.
Erzählen Sie das mal für die Laien. Was ist eine Anpassungsstörung?
Genau, eine Anpassungsstörung ist sozusagen, ja, ist so in der psychiatrischen Literatur war lange Zeit so eine Art Restkategorie. Also hat man alles reingetan, was irgendwie eine unangepasste Reaktion auf kritische, aber nicht wirklich traumatische Lebensereignisse ist. Also zum Beispiel, wie gesagt, Liebeskummer oder wenn man den Job verliert oder wenn man von einem Todesfall erfährt oder irgendwas Schlimmes passiert ist, dann aber nicht das Vollbild einer Depression da ist, dann spricht man von einer Anpassungsstörung. Das ist sozusagen da, wo man es offiziell einreihen würde. Aber das ist meiner Meinung nach eben zu kurz gedacht.
Und ich frage jetzt mal, stehen Sie mit dieser Meinung dann alleine da? Oder wenn Sie das Kollegen erzählen, wird dann gesagt, hey, da hast du aber recht, das stimmt, das erlebe ich bei meinen Patienten auch. Und dann die Anschlussfrage, nimmt man das dann auch ernster, diese Menschen eben zu therapieren? Also eine anpassungsstörende Depression, würde man ja vermutlich dann auch behandeln.
Also in der psychiatrischen Praxis wird die Anpassungsstörung nicht ganz so ernst genommen. Man sozusagen guckt nach den schwerwiegenden Erkrankungen und sagt man, naja, da gibt es jetzt viele psychosoziale Belastungsfaktoren, wie man so schön sagt. Und deswegen haben Psychiater gar nicht so viel Erfahrung. Die Leute mit Liebeskummer, die finden sich dann eher in Hotlines oder in Beratungsstellen oder eben ja auch bei Freunden, beim Friseur. Jetzt fragen Sie aber ja, haben ja danach gefragt, was ist es denn mehr als eine Anpassungsstörung? Also ich sage mal ganz kurz, das sind mehrere Dinge. Es kann sich hin zu einer Depression entwickeln oder eben auch zu etwas, wenn es sehr lange anhält, was einer sehr ausgedehnten, ja, Trauerform entspricht. Im Bereich der Trauer gibt es tatsächlich etwas wie eine anhaltende Trauerstörung. Und in der Akutphase ähnelt es sehr stark einem Entzugssyndrom bei Sucht. Das kann man also sowohl von den Symptomen wie auch von der Neurobiologie eigentlich ganz schön sehen und untersuchen und ist tatsächlich auch schon untersucht worden.
Darauf wollte ich auch noch hinaus. Sie haben sich eben, wie gesagt, auch wirklich das Gehirn von Menschen angeguckt, die Liebeskummer haben. Und da sieht man eben ganz deutlich, dass auch etwas passiert. Erzählen Sie mal, was ist da der Unterschied zu jemand, der eben kein Liebeskummer hat?
Ja, vielleicht gehen wir noch mal kurz zurück, einfach noch mal erstmal zur Psychologie, würde ich vorschlagen. Denn um zu verstehen, wie man das untersuchen kann, muss man ja erstmal verstehen, was für ein Phänomen man da vor sich hat.
Gerne.
Sie haben ja vorhin mal gefragt, wie häufig ist das eigentlich? Und man kann sagen, eigentlich hat das schon fast jeder erfahren. Und deswegen fällt es uns auch schwer, das wirklich als Krankheit zu sehen, weil wir sagen, eigentlich jemand, der noch keinen Liebeskummer gehabt hat, mit dem stimmt was nicht, ne? Muss man ja eigentlich so sagen. Und Liebeskummer tritt eigentlich in allen Lebensphasen auf. Untersucht ist es eigentlich hauptsächlich bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Aber die Beratungspraxen zeigen uns, dass es eigentlich in jedem Lebensalter auftreten kann.
Ja, dann lassen Sie uns erstmal eingehen auf diese psychologischen Dinge, die Sie gerade genannt haben. Was zählt dazu? Erzählen Sie mal.
Genau, also es gibt, wie gesagt, wenig Untersuchungen dazu. Es gibt eine sehr schöne Studie aus noch aus Anfang der 2000er Jahre aus Deutschland, insofern für uns ja auch ganz interessant. Die wurde eben durchgeführt an jungen Menschen zwischen 16 und 33 Jahren. Und da zeigte sich eben, dass praktisch jeder schon mal Liebeskummer gehabt hat, also über 90% der Leute. Und in ungefähr der Hälfte der Fälle war es im Rahmen einer Trennung, was ja am einleuchtendsten erscheint. Es gab aber auch einen großen Teil, da war es unerwiderte Liebe. Das heißt, wenn man in jemanden verliebt ist, der aber gar nicht einen zurückliebt. Und das andere Viertel waren dann andere Gründe, zum Beispiel Affären oder Untreue oder Drogen. Und wenn man sich mal anguckt, wie häufig der Liebeskummer auftrat, ist das auch interessant. Das schwankte natürlich. Aber selbst bei diesen Leuten, die im Schnitt 25 Jahre alt waren, hatten die Leute bis zu 10 Episoden von Liebeskummer in ihrem Leben. Und die Dauer war, schwankte auch stark zwischen 1 und 36 Monaten. Und wenn man das sozusagen über die Lebenszeit dann mal aufgerechnet hat, gab es manche Leute, bei die bis zu 5 Jahren ihres Lebens unter Liebeskummer litten.
Das ist ja
Das ist ganz schön
schon,
viel.
klingt, wollte ich gerade sagen, das klingt schon ordentlich lang. Würden Sie denn sagen, jetzt haben Sie ja einfach einige Daten aufgezählt, die Sie da erhoben oder gefunden haben. Würden Sie denn sagen, es gibt Konstellationen oder Menschen, wo wir dann vielleicht jetzt nachher auch nochmal auf die Neurobiologie kommen, die anfälliger dafür sind? Also dieses ganze Thema Resilienz, das wir auch über uns in der Gesellschaft immer wieder haben. Also, oder gibt es Menschen, die eben brutal betrogen wurden und dann verlassen wurden, ist der Liebeskummer oft größer, als wenn eine Beziehung einfach relativ friedlich auseinander gibt. Also gibt es auch solche Dinge, an denen, wo Sie festgestellt haben, ja, da ist Liebeskummer häufiger oder diese Menschen sind anfälliger dafür.
Ja, also es ist ja wie bei vielen Dingen, also Liebeskummer ist ja etwas sehr Häufiges und in den meisten Fällen geht er von alleine oder von vorüber, das ist richtig. Aber weil er eben so häufig ist, gibt es eben einen gewissen Prozentsatz, bei denen das stärker ausgeprägt ist. Und das ist nicht nur beim Liebeskummer so, das ist sogar auch bei traumatischen Ereignissen so. Sie sprachen ja gerade von Resilienz und man weiß zum Beispiel von der posttraumatischen Belastungsstörung, das ist halt ein Krankheitsbild, was auftreten kann nach ja, traumatischen Ereignissen, die praktisch lebensbedrohlich sind und die jeden von uns sozusagen in Verzweiflung stürzen würden, hat man eben durch Langzeitstudien inzwischen gesehen, dass selbst bei solchen schwerwiegenden Ereignissen über 80% aller Menschen nach einer gewissen Weile keine Probleme mehr haben. Das gilt natürlich noch mehr für den Liebeskummer, sodass man eigentlich sagen muss, dass man sozusagen besonders aus psychiatrischer Sicht die Formen von Liebeskummer besonders angucken muss, die entweder von Ausmaß, Dauer oder Intensität besonders stark und beeinträchtigend sind. Und Sie haben ja gefragt, wer dazu besonders neigt. Das ist eine Frage, die nicht so pauschal zu beantworten ist, aber man kann vielleicht zwei Dinge sagen. Zum einen, dass natürlich Menschen, die schon andere Probleme haben, eher dazu neigen, dass es in eine chronische Form übergibt und dann, dass es sehr große Unterschiede zwischen Männern und Frauen auch zu geben scheint.
Und die wären, wer hat mehr Liebeskummer? Oder schwerer, nicht mehr, schwerer.
Ja, wie gesagt, wir begeben uns jetzt so langsam in den Bereich nicht mehr der Wissenschaft, sondern mehr der Ratgeberliteratur. Aber natürlich gibt es dort auch viele Menschen, die Erfahrung damit gesammelt haben. Und grundsätzlich kann man sagen, und das können vielleicht auch die meisten nachvollziehen, dass es so zu sein scheint, dass bei Frauen Liebeskummer heftiger ist und mit mehr emotionalen Beteiligungen sozusagen einhergeht, aber dafür nicht so lang dauert, während Männer diese Sachen oft verdrängen und auch sozusagen nicht ausleben, dafür aber sozusagen länger damit zu tun haben.
Jetzt haben wir ja sozusagen noch zwei offene Baustellen in unserem Gespräch. Einmal das Wissenschaftliche, die Neurobiologie, aber jetzt waren wir kurz bei dem Ratgeberthema. Dann bleiben wir jetzt erstmal bei dem Ratgeberthema, weil da interessiert mich auch, wenn ich jetzt Angehöriger bin, wir kamen von den jungen Leuten, Sie haben es auch gesagt, und ich irgendwie merke, meine Tochter, mein Sohn hat zum ersten, zweites Mal Liebeskummer oder jetzt besonders heftig nach der ersten großen Liebe. Woran mache ich denn fest, dass das jetzt eben mehr ist als das Normale, dass es vielleicht pathologisch wird? Also wo muss ich irgendwie hellhörig werden als Angehöriger? Und was mache ich denn dann? Also weil Sie sagen ja, naja, die Psychiater nehmen es nicht so richtig ernst, das sind eher die Beratungsstellen. Gehen wir von dem Fall aus, ich mache mir Sorgen um meinen eigenen heranwachsenden Sohn, meine Tochter. Wo wende ich mich hin? Wo finde ich da ernsthaften Rat und Hilfe in so einem Fall?
Ja, dann sind sie ja schon mal einen Schritt weiter, denn viele Eltern merken das ja noch nicht mal. Es ist ja so gerade bei Jugendlichen, dass Jugendliche das oft nicht unbedingt erzählen, insbesondere im Fall der unerwiderten Liebe, wo es keinen Grund gibt, ja, es gibt ja keinen Anlass, kein aktuelles Ereignis, sondern man ist einfach unglücklich verliebt, muss man das erstmal merken. Aber wenn wir mal den häufigeren Grund nehmen, nämlich die Trennung, kann man eigentlich zwei Dinge unterscheiden, nämlich man muss eigentlich so ein bisschen wie bei der Trauer, ja, kann man sich das ganz gut klar machen, indem man sieht, dass es drei Phasen gibt. Die erste Phase ist sozusagen der Schock, dass man gar nicht glaubt, dass das passiert ist. Die zweite Phase ist, wenn dann die Gefühle so richtig aufbrechen. Und die dritte Phase, die sozusagen, wo die Heilung in Anführungsstrichen beginnt, ist die Neuorientierung. Und Sie haben ja jetzt gefragt, was kann man denn im akuten Fall machen? Richtig, wenn ich merke, dass zum Beispiel ein.
Also, erstmal, woran merke, genau. Also, jetzt wahrscheinlich ziehen sich diese Menschen dann eben zurück. Sie zeigen diese depressive Symptomatik, von der
Ja.
wir vorhin gesprochen haben. Sie sind besonders
Genau.
traurig. Sie, genau, okay.
Ganz
Das stelle ich
genau.
jetzt fest. So, und jetzt haben Sie gesagt, Mensch, irgendwie wird Liebeskummer ja gar nicht ernst genommen als eventuelle Pathologie. So, und jetzt stelle ich mir vor, ich rufe bei den völlig überarbeiteten Psychologen und Psychiatern an und sage, ich glaube, mein Sohn hat übrigens heftigen Liebeskummer. Wahrscheinlich kriege ich keinen Termin. Es gibt ja auch, wie ich Sie verstanden habe, noch keine richtige Therapie so dafür. Also, wer jetzt den Podcast hört und denkt, Mensch, was mache ich denn dann?
Also es gibt so eine Reihe von Maßnahmen, die man unternehmen kann. Und ich hätte jetzt 10, Ihnen zu erzählen, aber will die mal, wir wollen, die können ja einfach mal ganz gut kurz durchgehen, wenn Sie möchten. Das Erste und Wichtigste ist, dass man überhaupt vertrauten Menschen die ganze Wahrheit sagen kann. Das heißt, dass man, und das machen ja auch die Leute automatisch, nicht jeder hat Freunde, aber die meisten haben Freunde oder auch Eltern oder Bekannte, dass man überhaupt darüber spricht und dass man auch sagen kann, was wirklich passiert ist. Das heißt also sozusagen, es einfach nur zu erwähnen, dass was passiert ist und dann nicht weiter darüber zu reden, hilft nicht so viel. Man muss die ganze Wahrheit sagen können. Eine zweite Maßnahme, die wichtig ist und die man auch intuitiv oft versucht sozusagen durchzuführen, wenn das im Umkreis passiert, ist, dass man den Leuten klar macht, den Betroffenen, dass sie sich erstmal ausreichend essen, trinken und schlafen müssen. Denn wie schon gesagt, im akuten Stadium ziehen die Leute sich oft zurück, sie können nicht mehr schlafen, sie essen nicht mehr, trinken zu wenig und nehmen auch oft an Gewicht ab. Ganz ähnlich wie bei einer akuten Depression. Die dritte Maßnahme wäre, dass man klare Verhältnisse schafft. Das heißt, da kommen wir nachher nochmal vielleicht bei der Sucht drauf, bei dem Entzugssyndrom. Wenn man immer wieder sich mit der Droge sozusagen des anderen konfrontiert, dann ist es viel schwerer, davon loszukommen. Und das vierte und heutzutage sicher wichtige ist, keinen Social-Media-Masochismus zu betreiben. Das heißt, man neigt ja dazu, zu gucken, was der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin gerade macht, mit wem sie gerade zu tun hat. Und das ist etwas, wovon Experten und Leute, die sich damit viel beschäftigen, zum Beispiel im Live-Coaching oder in Beratungsstellen, klar abraten.
Da finde ich jetzt einen spannenden Punkt. Steckt da auch die Gefahr drin, dass Liebeskummer tatsächlich was Schlimmeres werden kann, weil man diese Kontrollmechanismen hatte? Ich weiß nicht, vor 30 Jahren, die guten alten Zeiten, hatte man vielleicht die Chance, am Haus vorbeizufahren und zu gucken, ob das Auto da steht oder ob Licht an ist.
Genau.
Aber tatsächlich, Social Media gibt mir schon bei völlig fremden Menschen die Möglichkeit, wahnsinnig viel mitzubekommen. Haben Sie das Gefühl, dass sich das dann auch irgendwie triggern kann, weil man halt eben in den heutigen Zeiten teilweise weniger gut dann von demjenigen Menschen wegkommt und Abstand gewinnen kann?
Absolut. Und hier kommen wir jetzt so ein bisschen zur Neurobiologie, denn ich hatte ja vorhin gesagt, Anpassungsstörung, Depression, das ist so diese Akutphase. Und dann sehen wir aber etwas, sowohl in der Psychologie wie auch in der Neurobiologie, was einem Entzugssyndrom ähnelt. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie sind von irgendeiner Substanz abhängig und beschließen, diese nicht mehr zu nehmen oder noch schlimmer, jemand nimmt sie Ihnen weg. Was haben Sie dann? Sie haben ein starkes Verlangen nach dieser Sache. Und in diesem Fall ist die Sache keine Sache, sondern ein Mensch, nämlich die andere Person. Und man weiß, dass sozusagen das schlimmste Verlangen dann entsteht, wenn man immer wieder kleine Einheiten davon bekommt. Und genau das hat man auch neurobiologisch untersucht, indem man zum Beispiel Leuten, die unter starkem Liebeskummer litten, in den Scanner getan hat und geguckt hat, was ihr Gehirn dann sagt, wenn man ihnen Bilder des Ex-Partners zeigt. Und jetzt würde man ja erwarten, naja, da sieht man vor allen Dingen Regionen des Gehirns, die mit negativen Gefühlen zu tun haben. Das stimmt auch. Zum Beispiel die Amygdala mit negativen Emotionen oder der anterior zinguläre Kortex, der etwas mit sozialem Schmerz zu tun hat. Aber, und das ist interessant, man sah auch Aktivierung des Belohnungssystems. Also ein bisschen wie bei einem Drogenabhängigen, dem man seine Lieblingsdroge zeigt, der hat ein starkes Verlangen danach und dann springt dieses Belohnungssystem an und löst etwas aus, was wir Craving nennen, also das unstillbare Verlangen, ja, mit dem oder der Geliebten wieder vereint zu sein.
Und da würden Sie sagen, könnte dann auch die Therapie ansetzen in dem Suchtverhalten oder eher auf der, ja, rückgezogenen Depressionsebene oder muss es eine Mischung sein?
Ich sage es jetzt mal so: Stellen Sie sich mal einen Alkoholiker vor, der sagt, ich will aufhören zu trinken und sagt aber, weil ich so stark bin, stelle ich mir immer die Flasche Alkohol auf den Tisch, aber ich rühre sie nicht an. Und genauso ist es schwierig, von jemandem, mit dem man nicht mehr zusammen sein wird, sozusagen sich zu lösen, wenn man sich dauernd mit ihm oder mit Bildern von ihm oder mit Informationen über ihn oder sie informiert. Das heißt insofern, ja, ist tatsächlich ein Rat, diese sozusagen Anfütterung mit dem anderen möglichst gering zu halten.
Was würden Sie sich denn, also Sie haben jetzt ja wahnsinnig viel über Liebeskummer eben erzählt und finde ich auch eben deutlich gemacht, dass es durchaus ganz, ja, ganz gravierende Gründe gibt, eben nicht zu sagen, ey, das geht vorbei, ne? Jetzt ist man mal 2 Wochen traurig, zumindest bei manchen Menschen. Was würden Sie sich denn wünschen? Müssen wir in der Gesellschaft irgendwie Liebeskummer ernster nehmen? Ich weiß nicht, in bestimmten Schulaltersstufen auch ganz offen in Schulen das als Thema nehmen zum Beispiel? Oder haben Sie das Gefühl, das sehen doch viele als übertrieben an und wir pathologisieren dann vielleicht etwas, was halt eben zum Leben dazukommt? Also was würden Sie aus Ihrer Forschung, aus Ihrer Beschäftigung damit sich so gesellschaftlich-medizinisch dann wünschen?
Naja, also in der Psychiatrie selber würde ich mir wünschen, dass man eben nicht sagt, das ist ja nur Liebeskummer und keine echte Krankheit, denn das kann sich dazu entwickeln. Wir sehen ja meistens die Fälle, wo es ganz akut ist und da kann man noch gar nicht entscheiden, was eigentlich weiter passiert. Man muss sich eigentlich Gedanken machen, wenn eine längere Zeit vergangen ist, ich sage jetzt mal 2, 3 Monate und jemand ist immer noch in diesen ja, emotionalen Zuständen der Depression oder dessen, was ich gerade Entzugssyndrom genannt habe. Dann sozusagen muss man es ernster nehmen und dann ist es durchaus möglich, sich auch Hilfe zu suchen. Wobei, wie gesagt, wenn man ist bei den Psychologen meistens so ist, die möchten dann gerne eine richtige Diagnose in Anführungsstrichen, sondern Depression oder was anderes. Und deswegen gibt es ja zum Glück auch andere Institutionen. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Life-Coaches, die aber natürlich Geld kosten. Und es gibt auch Organisationen, die sich speziell um Menschen kümmern, die unter ausgeprägtem, stark andauernden Liebeskummer leiden, der nicht weggehen will. Wie zum Beispiel die Liebeskümmerer in Berlin oder andere Institutionen. Gibt es halt noch wenig, aber das ist kein, sagen wir mal, Angebot, was man von der Krankenkasse bezahlt kriegt. Weil eben die Gesellschaft sagt, das ist keine Krankheit, sondern eher etwas, worum man sich selber kümmern muss. Aber um das vielleicht nochmal zu sagen, man kann auch viel selber tun und wir haben ja jetzt viel über die Akutphase gesprochen, aber es gibt ja auch dann noch nicht nur die Phase, wie schaffe ich sozusagen mit dem Verlust umzugehen, sondern was kann ich an dessen Stelle setzen? Darüber könnten wir vielleicht auch nochmal kurz reden.
Selbstverständlich, Sie sind der Experte. Was kann ich an diese Stelle setzen?
Ja, also wichtig ist natürlich, ich habe jetzt einen Verlust erfahren, sehne mich danach und bekomme es nicht wieder und leide darunter. Jetzt gibt es viele Dinge, die man da auch besser machen kann. Und da kommen wir jetzt zu diesen anderen Akutmaßnahmen. Das eine ist, sich selber auch was Gutes zu tun. Das heißt nicht nur zu leiden, sondern sich auch was Gutes zu tun. Und dann eine ganz einfache Maßnahme, denn es ist ja so in der Regel, wenn man aus einer Beziehung rausgeht, in der man viel Zeit verbracht hat, ist auf einmal ein zeitliches Loch da. Das heißt, was mache ich jetzt eigentlich abends? Was mache ich jetzt eigentlich am Wochenende? Und da hilft es zum Beispiel auch gegen das Sonntagstief zu planen. Ja, das heißt, dass man sich vornimmt, Dinge zu machen, selbst wenn man keine Lust dazu hat. Also anstatt zu sagen, ich bleibe einfach zu Hause, weil ich nichts mehr tun kann, sich etwas vorzunehmen, Freunde zu treffen, ins Kino zu gehen, eine Veranstaltung zu besuchen, obwohl man keine Lust dazu hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn in der Regel ist es so, dass die sozialen Kontakte einem dann helfen, etwas Neues aufzubauen. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, und wir sprachen ja vorhin darüber, welche Personen besonders gefährdet sind. Ja? Also Personen, deren Selbstbild und Selbstwertgefühl primär und vor allem auf der Beziehung beruht, die sind besonders gefährdet. So ähnlich wie eine Brücke, die nur auf einem Pfeiler steht. Das heißt also, man sollte darauf achten, dass man diese anderen Pfeiler, die man noch hat, zum Beispiel Freundschaften, zum Beispiel Beruf, zum Beispiel Hobbys, stärkt, sodass, wenn sozusagen ein Pfeiler wegbricht, nämlich diese Beziehung akut wegbricht, nicht die ganze Brücke einstürzt.
Würde man denn auch noch zum Liebeskummer, jetzt, weil wir jetzt ja sozusagen auf der langen Sicht nicht mehr der Akutphase sind, zählen? Also ich gehe jetzt mal von dem Fall aus, man ist eben wirklich betrogen und hintergangen und belogen worden, dass es Menschen gibt, denen das gar nicht mehr gelingt, Beziehungen richtig, also Liebesbeziehungen im Leben unbedingt wieder aufzubauen, weil so die Verletzung, das Vertrauen so beschädigt ist. Würde man das im weitesten Sinne auch noch zu Liebeskummer zählen? Gibt es dazu auch Zahlen und Erkenntnisse?
Ja, also wir sprachen ja von über diese Phasen, ne? Erstmal der Schock und das nicht wahrhaben wollen, dann die Gefühle und dann die Neuorientierung. Und hier wird es jetzt sehr, ich sag mal, psychotherapeutisch, denn in der Regel ist es ja nicht so, dass, wie Sie gerade sagen, nur der eine belogen und betrogen wurde, sondern zu einer Beziehung gehören immer zwei. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen medizinisch denken, würden wir sagen, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, das war die Akuttherapie und jetzt kommt die Prävention. Wie kann ich verhindern, dass ich wieder in eine solche Falle komme. Also in die Falle, dass ich eine Beziehung habe, die dann wieder zerbricht und ich dann wieder so leide. Und da gibt es, sagen wir mal, zwei grundsätzliche Dinge, die man tun kann. Das eine ist ja, was ich schon gesagt habe, nämlich sich ein paar die Pfeiler, die man sonst in seinem Leben hat und die einen stützen, zu stärken und aufzubauen. Und das Zweite, und das ist etwas, was vielleicht dann auch manchmal fehlt, ist die Auseinandersetzung mit den eigenen Anteilen an der Beziehung. Denn wenn wir von Liebeskummer reden, müssen wir uns ja eigentlich klar machen, was ist für mich eigentlich Liebe? Und dann muss man also mal drüber nachdenken, was möchte ich oder was habe ich von einer Liebesbeziehung? Und die meisten Leute denken eben so in Hollywood-Klischees, die große Liebe, man trifft jemanden und sieht jemanden und dann ist alles rosa, aber zur Liebe gehören ja viel mehr Dinge und da gibt es auch ein paar Konzepte aus der Psychologie, die einem dabei helfen können.
Und vielleicht abschließend noch die Konzepte kurz anreißen, das ist ja auch für viele Menschen vielleicht interessant.
Ja, genau. Also wenn wir uns zum Beispiel fragen, was Liebe eigentlich ist und warum ich jetzt darunter leide, dass ich keine mehr habe, gibt es so eine sehr schöne und leicht verständliche, die sogenannte Dreieckstheorie der Liebe. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben.
Ich nicht.
Da sagt eigentlich, dass die Liebe aus drei Dingen vor allem besteht. Das eine ist Vertrautheit, das zweite ist Leidenschaft und das dritte ist Festlegung. Ja? Mhm. Also mit Vertrautheit meint man zum Beispiel Gefühle und Erfahrungen, die Nähe und Verbundenheit fördern, ne? Wie zum Beispiel Wohlwollen oder ich möchte sozusagen dem Geliebten etwas Gutes tun, gemeinsam schöne Dinge erleben. Das wäre Vertrautheit. Leidenschaft ist dann sozusagen die Hollywood-Version, nämlich den Ausdruck intensiven Verlangens nach dem anderen, inklusive sexueller Leidenschaft. Und das Dritte, was sozusagen in der traditionellen Ehe, aber auch zunehmend wieder bei festen Beziehungen eine Rolle spielt, ist die Festlegung. Also man legt sich fest und entscheidet sich für den anderen, egal was kommt. Früher hat man gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das sind diese drei Aspekte, die fehlen einem ja jetzt alle, wenn jemand nicht da ist. Es gibt aber natürlich die Möglichkeit, manche dieser Dinge auch sozusagen unabhängig von einem einzelnen Partner zu kriegen. Zum Beispiel Vertrautheit ist eine Sache, die man auch mit Freunden haben kann. Wer aber erwartet, dass er alle diese Aspekte sozusagen nur von einer Person kriegt, ohne Probleme, der wird in Zukunft wahrscheinlich auch wieder enttäuscht werden. Und das meine ich mit dem sich auseinandersetzen mit den eigenen Anteilen. Was für eine Vorstellung habe ich eigentlich von einem Liebes- oder Lebenspartner?
Hm. Jetzt kommen wir fast ein bisschen vom Thema Liebeskummer ab, aber trotzdem die Frage, die mir durch den Kopf schießt, wenn ich Ihnen zuhöre, die auch immer wieder natürlich in unserer Gesellschaft auch diskutiert wird, ist, vielleicht können Sie dazu ja noch was sagen, wie hat sich denn überhaupt vielleicht auch Beziehung und Liebe verändert jetzt in diesen Zeiten? Also man hört ja immer wieder, früher ist man halt zusammengeblieben, weil die Frau musste dabei bleiben, die hatte kein Geld oder man hat halt, ja, es war viel geächteter, wenn man sich getrennt hat. Manchmal kann man aber auch sagen, man hat halt länger, ist man durch vielleicht auch schwierige Zeiten durchgegangen in jeder Beziehung und hat eben auch ein Stück Liebeskummer in einer Beziehung, so nenne ich das jetzt mal, ne? Also eine Unzufriedenheit oder eine Verletzung irgendwie ausgehalten und dann wurde es vielleicht auch wieder besser. Haben Sie das Gefühl, eben dieses füreinander entscheiden und dieser Zusammenhalt vielleicht auch durch die Erwartungen in unserer Gesellschaft, dass immer alles perfekt laufen muss, hat damit auch ein Stück die Anzahl der Liebeskummer aber trotzdem zugenommen oder wird halt eben relevanter jetzt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und unklar. Aber weil Sie ja sagten, wir kommen vom Liebeskummer weg, indem wir über Liebe sprechen, da würde ich eher sagen, dass das nicht so ist, sondern beides gehört absolut zusammen. Vor allen Dingen für die Prävention. Das heißt also, wenn ich über meinen Liebeskummer nachdenke, den ich empfunden habe und der mir passiert ist und ich möchte nicht, dass mir das wieder passiert, muss ich mich ja fragen, was ist Liebe für mich? Also insofern gehört die Verarbeitung von Liebeskummer und die Beschäftigung mit der Liebe gehen Hand in Hand und können gar nicht getrennt werden. Und es sind jetzt zwei Dinge denkbar. Das eine ist, also das ist ja, was Sie ansprechen, ist diese Festlegungskomponente. Ne? Früher hat man sich viel stärker festgelegt oder war auch durch die Gesellschaft festgelegt. Heutzutage haben wir ja die Freiheit, aus Beziehungen in jedem beliebigen Stadium aussteigen zu können. Wenn man sich gerade verliebt hat, wenn man lange zusammen ist, wenn man geheiratet hat, das ist gesellschaftlich normaler. Das hat ja auch Frau Illus, die Soziologin, sehr, sehr gut beschrieben in ihrem Buch, Warum Liebe endet. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dadurch wird alles noch schlimmer, weil wir öfter Liebeskummer haben. Oder es wird alles weniger schlimm, weil wir den so oft erfahren, dass er nicht mehr so schlimm ist. Wäre ja theoretisch beides möglich. Es gibt meines Wissens keine guten Daten dazu, keine guten empirischen Untersuchungen. Aber da ich glaube oder davon ausgehe, dass es bestimmte Konstanten im Menschen gibt, wozu auch die romantische Bindung gehört, glaube ich, dass sozusagen die heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse etwas schwieriger es machen, Liebeskummer nicht zu erleben oder weniger häufig zu erleben. Und es hängt ja auch ein bisschen von der Region ab, ne? Also, ob in Großstädten ist es noch leichter, sich zu trennen als in Kleinstädten. Aber man kann auch in Beziehungen Liebeskummer erfahren. Das sollte man nicht vergessen. Das sind immerhin ungefähr ja, ein Viertel bis ein Drittel aller Episoden nach den wenigen Daten, die wir haben, dass man in einer Beziehung sozusagen Liebeskummer hat, weil man entweder die Partnerschaft als bedroht erlebt oder dort unglücklich ist.
Ja, das meinte ich ja vorhin, ne? Das sind da so Phasen auch, wir haben es schön genannt, Liebeskummer in der Beziehung. Lieber Herr Walter, also ich persönlich zumindest finde es wahnsinnig interessant. Man merkt aber auch, da ist noch ganz viele Fragen offen. Von daher wünsche ich mir und wünsche ich Ihnen, dass Sie da dranbleiben und weiter Erkenntnisse schaffen, die halt dann auch wirklich Menschen helfen können. Weil ich denke, nicht nur, wenn man das selbst erlebt hat, aber auch Freunde eben oder Familienangehörige hat, die da durch so eine Liebeskummerphase gehen. Es ist eben nicht nur mal ein, zwei, drei Wochen traurig sein, sondern es kann Menschen schon auch nachhaltig prägen und mitnehmen. Umso schöner, dass da jetzt ein bisschen mehr hingeguckt wird. Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Zuhören und Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind. Ja, bleiben Sie glücklich, bleiben Sie der Liebe zugewandt, wenn sie auch mal schwer ist. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.